Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber die Anbetung hat definitiv einen gewissen Durchbruch gehabt. Das finde ich ganz wichtig. Das gehört einfach mehr und mehr dazu, dass wir wirklich durchbrechen in diversesten Elementen. Und ich werde noch etwas erzählen. Und wenn es schräg reinkommt, dann können wir noch darüber reden nachher, aber es sollte nicht. Wir machen ja immer wieder die Kundschafterabend. Und letztes Mal, als wir Kundschafterabend gemacht haben wir wirklich den Eindruck gehabt, ich vorher schon, und Richard auch und andere auch. Wir sollten auch in dieser Region, in diesem Dorf, Orte hergehen, wo man das Dorf runter sieht. Und wirklich die Orte für uns reinnehmen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben gesehen, wir richten dort einfach das Reich Gottes auf. Und setzen dort dem Herr seine Engel her, damit einfach wirklich die Herrschaft vom Reich Gottes in diesem Dorf einfach noch viel stärker wird. Und das haben wir gemacht. Es war extrem spannend gewesen. Wir sind nur dort auf eine Höhe rauf. Und dort, das war eigentlich ein Stück Ackerland, nur in dem Sinn, wo wir drauf standen, sind wir gesehen, wie wir darüber abgeschnitten haben, gesehen haben, auf der grössten Teil von Reitno-Atteville, und haben wir gebetet. Und haben wirklich proklamiert, wo wir wirklich das Land dem Herrn geben. Und dann habe ich wirklich gebetet. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, das Land gehört wirklich dir. Und alles, was da ist, hat kein Anrecht. Und dann hat es unter mir so gemacht, ich habe die Hühnerhaut wirklich gemerkt, wie die Mächte haben müssen gehen. Die Mächte haben müssen gehen. Die Autorität vom Reich Gottes wird immer stärker hier. Und jedes Mal, wenn wir das Reich Gottes aufrichten, bricht etwas zusammen bei denen, die versuchen, Widerstand zu leisten. Vor allem in geistlicher Dimension. Und das hat mich wirklich beeindruckt, zu merken, hey, der Herr gibt uns echte Autorität, mehr und mehr. Und die mussten sogar aus den Löchern sie müssen rauskriechen. Das ist ein Nachkrieg, genau gemerkt, sie müssen sogar aus den Löchern rauskriechen und verschwinden. Oder? Und das ist das, was wir wirklich daran festhalten wollen, wenn wir hier das Reich Gottes bauen, dass das Reich Gottes einfach definitiv stärker ist. Ganz klar. Einfach das, für mich, für euch auch als Ermutigung, dass der Herr baut sein Reich. Und ich will dabei sein. Das ist das, was ich wirklich merke, ich will dabei sein dort. Und ich finde es natürlich super, was Danita gesagt hat im Zusammenhang, dass wir begierig sein soll nach dieser lauteren Milch, nach dem Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, der erste Petrusbrief ist doch sehr faszinierend geworden. He? Sehr faszinierend geworden. Was da alles drin ist, was der Herr alles sagt in dem innen, oder? Und es geht für mich genau weiter so in dem Abschnitt jetzt. Wir möchten mit euch heute zusammen, wir, das Miri und ich, mit euch zusammen die Verse 6 bis 10 anschauen, im zweiten Kapitel. Ich werde das mal lesen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrachbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Was an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Über diesen Abschnitt werden wir zusammen ein paar Gedanken weitergeben. Wenn wir es dann studieren nach Luther, lesen nach Neu-Genfer, studieren nach Luther, immer das Gleiche. Das ist interessant, Luther hat die gute Eigenart, dass sie gerade die Bibelstelle referenziert. Und in diesen fünf Versen, kommen fünf alttestamentliche Bibelstellen vor. Ich möchte noch etwas sagen, noch kurz, ganz kurz, ich lande mich zum Thema Alttestament. Das Alte Testament ist mit dem Neuen nicht aufgehoben worden. Überhaupt nicht. Es ist erfüllt worden mit dem Neuen. Das ist es. Das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Und die Prinzipien vom Alten Testament, egal um was es geht, gelten im Neuen genau gleich. Weil Jesus ist nicht gekommen und hat etwas Neues gebracht. Er hat nur das erfüllt, was im Alten Testament gestanden ist. Klar ist Gnade dazu gekommen, da bin ich extrem froh. Gnade von seinem Opfer, dass wir nicht immer noch opfern müssen. Und wir haben die Freiheit, auch nach Apostelgeschichte 15, nicht all die Gesetze, die im judaischen Gesetz drin sind, müssen zu befolgen. Das steht. Aber das Interessante ist, wenn wir die Ordnungen, die dort im mosaischen Gesetz drin sind, befolgen, weil wir wollen, ist etwas vom Gesündsten für einen normalen Menschen, den man nur machen kann. Es ist einfach so. Die ganzen Essensgewohnheiten, die ganzen Reinigungsgewohnheiten, all das, was drin steht, das sind perfekte Lebensgrundlagen, für wirklich als Mensch ein gutes Leben zu führen. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Aber es wäre nicht so dumm, wenn wir es machen würden. Weil die Vorgabe der Herr gibt sie immer gut. Immer gut. Wir können das nicht ohne das Wort Gottes lassen, dass ich da etwas sage dazu von dem her, oder? 2. Timotheus 3,16 heisst es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Der Paulus hat das an Timotheus geschrieben. Wann hat er das geschrieben? Hat er das Neue Testament schon gehabt? Nein, der größte Teil vom Neuen Testament hat der Paulus geschrieben. Ha. Also hat er es nicht gehabt. Das heisst, er redet vom Alten Testament. Alle Schrift von Gott eingegeben. Da gehört das ganze Alte Testament dazu. Und das ist mir wichtig und ich finde es so spannend, jetzt gerade im Abschnitt 5 Bibelstellen vom Alten Testament werden hier referenziert oder bilden Grundlage für die Aussage, die der Petrus hier gegenüber den Leuten macht. Und jetzt wollen wir die miteinander mal anschauen. Was dort wirklich drin steht in diesem Abschnitt, diesen 5 Versen. Und da hat es ja festgestellt, zwischendurch tue ich mir gewisse Begriffe, die mich anspringen, anschauen mit und schauen, ja, was heisst denn das? Viele Sachen wiederholen sich auch, das ist auch spannend. Viele Sachen wiederholen sich. Das heisst dort, darum steht in der Schrift, Jesaja 28, 16, siehe, ich lege in Zion einen Auserwählten. Also, Auserwählt, okay, Auserwählt. Der Begriff Auserwählt kommt schon im ersten und zweiten Vers vor, dort habe ich noch ein paar Sachen dazu gehört, aber Auserwählt. Auserwählt wollen wir doch alle sein. Also, ich bin immer so gewesen, und ich bin überzeugt, ich bin nicht der Einzige gewesen, weil es irgendwo im Turn oder im anderen Fach darum gegangen ist, Gruppen zu machen, hätte ich unbedingt einer von den Ersten wollen sein in der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Normalfall ist es das, was wir wollen. Wir wollen doch auch aus der Welt sein. Wir wollen doch auch gewählt sein. Wir wollen auch dazugehören. Weil auserwählen heisst, ich habe rausgelesen und habe gesagt, ich will dich. Gott sagt hier, ich habe einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Sie haben nichts gewusst von dem. Eckstein ist vor dem letzten Lied. Ich liebe das, wie extrem häufig die Worship-Lieder zu dem passen, was ich dann sagen will. Wir sprechen uns nie ab. Das will ich so, das ist gut so. Sie sollen einfach leiten können, das machen. Weil sie haben gleich Gott wie ich. Wie dir auch. Ist mir wichtig. Haben Sie schon erzählt vom Männerwochenende? Ich habe gar nicht können, Glück gehabt. Am Männerwochenende, letztes Mal habe ich nichts geteacht, hat der Robby ganz coole Sachen gesagt, das haben die Leute. Am Männerwochenende haben wir eine Situation gehabt, wo ich die Leute kommen, für Kranke beten. Und dann habe ich ein Experiment gemacht mit all diesen Männern, die hier waren. Hört Leute, das machen wir so, all die krank sind, stehen auf. Und die anderen, die nicht krank sind, die stehen jetzt auf und beten für sie, aber die sagen ihnen nicht, wo sie krank sind. Sagen ihnen nicht, was sie haben. Sagen ihnen es nicht. Sondern betet einfach für sie. Dann haben sie es beten. Dann habe ich die betet, die abhocken. Und dann habe ich die gefragt, die das Gebet bekommen haben. Ja, wie manche von euch hat jetzt ganz konkret das Gebet bekommen, das er wirklich hatte. Das waren 5 oder 6 Leute, die wirklich ganz präzise genau für das betet worden ist, was sie hatten. Das ist für mich wichtig. Wir können lernen, wir haben alle den Geist Gottes. Wir können alle geleitet werden vom Geist Gottes. Es haben nicht alle genau präzise betet, das ist ja auch nicht das Problem, wir brechen auch lange nicht immer. Aber es hat wirklich 5 oder 6 gehabt, die genau für das betet haben und genau dort die Hände hergelegt haben, wo das Problem ist. Einer ist auf die Knie und hat dem anderen auf das Knie gebetet. Genau das war es. Gewesen, oder? Ja, das können wir beobachten vorher. Es ist immer so, bei jeder Situation. Ich muss schauen, was so geht. Oder? Das ist mein Vorteil in dem Sinne nachher. Oder? Ich habe etwas leiten. Der Geist Gottes redet zu uns. Das ist mir wichtig dort, dass der Herr redet. Und er hat geredet, er hat jetzt so den Begriff Eckstein gebraucht. Der Begriff Eckstein ist der Begriff, den ich jetzt wirklich mit nachher anschauen kurz. Weil die auf dem Baugewerbe sind, der weiss ganz genau, wenn ich am falschen Ort anfange, dann kommt es einfach nur so etwas, es kommt einfach nur schief. Das heisst, der Eckstein muss genau am richtigen Ort sein. Jesus Christus ist genau am richtigen Ort. Er ist der ultimative Eckstein, wo es darum geht, dass der Herr mit ihm seine ganze Gemeinde baut. Auf ihm steht alles. Basierend auf ihm ist alles ausgerichtet. Und wenn es nicht so ist, dann bauen wir das falsche Fundament. Jesus Christus ist der perfekte, auserwählte, kostbare Eckstein. Eckstein heisst genau am richtigen Ort. Gott hat genau die Richtung am genau richtigen Ort zur genau richtigen Zeit eingesetzt. Das ist Eckstein. Oder? Das ist, was der Herr macht in seiner Souveränität, in seinem Überblick, den er hat. Er setzt den Eckstein genau dann und dort, wo er muss herkommen. Dann geht es weiter. Es hat eine ganz andere, interessante, spannende Aussage, was er heisst. Ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, wer an ihn glaubt, also glauben, das ist jetzt schon wieder gekommen, das tun wir jetzt nicht noch einmal ausdeutschen, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, was nicht gehört, dann hört rein, die vorgängige Teaching zum 1. Petrus, da kommt der Begriff Glauben 3-4 Mal schon vorher, oder? Was Glauben wirklich heisst in diesem Sinn. Oder? Wer ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden.
Nicht zu Schanden werden, heisst in der Luther. In der Genfer heisst vor dem Verderben bewahrt oder never be put to shame. Wer an ihn glaubt. Man hat das so angesprungen, wer an ihn glaubt. Und ich also, wie für mich ist das nicht so eine Aussage für die guten Zeiten, sondern wirklich, wenn es hart auf hart geht. Mir ist so die Arena in Sinn gekommen. Wir sind vielleicht ein paar schon der neue Ben-Hur gesehen. Und zwar ist der Vers nicht, wenn ich oben hocke und etwas trinke und zuschaue, wie da unten Tross springen, sondern es ist wirklich für den Moment, wo ich dort in der Katakombe stehe und weiss, ich gehe mit meinem Rosswagen dort raus. Wenn ich mega gerne in Schach an die Rosse renne, dort ist nicht ganz die gleiche Anspannung, dort geht es einfach um einen Sieg. Die sind auch nervös. Und die Rosse sind nervös. Und alles schaue ich so gerne zu, die Spannung, die in der Luft ist, von Menschen und von der Rosse, wenn alles so nervös ist. Aber die geht es einfach um einen Sieg. Die geht es um ein paar tausend Franken. In der Arena dann ist es viel um Leben und Tod gegangen. Entweder hast du gewonnen oder bist Daumen ab, Daumen rauf, was denn auch immer. Ich war nie dabei gewesen. Aber für mich ist der Vers viel mehr um eine solche Situation im Leben. Und für mich ist es eine extreme Zusage. Wer an ihn glaubt, wird nicht Schande werden. Wird nicht verderben. Und manchmal gibt es wirklich Situationen in unserem Leben, wo es darum geht. Entweder oder. Und Jesus sagt dort, hey, wenn ihr auf meine Karte setzt, wird euch nichts passieren. Und wir haben manchmal so viele Karten zur Auswahl. Wir haben zum Beispiel Eheproblem. Es gibt x Lösungen für das. Und dort sagt Jesus einfach, hey, wenn ihr auf meine Karte setzt, werdet ihr nicht Schande werden. Ein Problem mit einem Kind, auf welche Karte setze ich denn? Sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht Schande werden. Und dort wirklich mein Herz, ich merke, das ist so etwas, wo ich in meinem Herzen entscheide. Das sieht niemand von aussen. In meinem Herzen wirklich entscheide, ich setze auf die Karte Jesus. Ich will glauben an ihn, dass er noch ein Wunder tut, dass er eine Situation noch retten kann, dass noch irgendetwas passiert. Und manchmal höre ich auch, das habe ich schon probiert. Aber Jesus funktioniert nicht. Wir sind manchmal so in einer schnellen Gesellschaft drin. Ich bestelle etwas, ich bekomme es. Es muss alles schnell gehen. Aber Jesus funktioniert nicht so. Jesus hat ihm David gesagt, hey, du wirst König. Zuerst ist mal, ich weiß nicht, ob er an die Geschichte erinnert, eben ist eh vergessen gegangen. Der Vater hat nicht mal mehr gewusst, dass er noch einen Sohn hat. Wo der Prophet gesagt hat, irgendeinen musst du noch haben. All die, die mir jetzt vorgeführt hast, sind es nicht gewesen. Und er, ah ja, genau, der Kleinste hütet ja noch Schaf. Und nachher hat er gesagt, und du wirst König werden. Und dann ist der David tatsächlich an den Hof gekommen, zum Saul. Hat schon gedacht, ah, jetzt steht es gerade bevor. Und so weiter. Es ist noch manches Jahr gegangen, bis der David König geworden ist. Er ist verfolgt worden vom Saul, er ist zu den Philister rüber, sie haben ihm das Leben wollen nehmen. Er ist irgend mit einer kleinen Armee in einem anderen Land gehockt und er denkt, und ich soll König werden von Israel. So weit weg. Aber der David hat nicht aufgegeben. Das gleiche auch an Hannah, die für ein Kind gewartet hat, das ist auch nicht zack, zack gegangen. Ein Abraham, der auf seinen Sohn gewartet hat, hat zwar dann noch selber eine Lösung probiert herauszufinden, was dann nicht so gut ist und auch Konsequenzen hatte, aber die Lösung vom Herrn ist gleich. Er hat gleich nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben. Auch ein Noah mit seiner Arche ist ausgelacht worden und hey, hier regnet es eh nie, du spinnst doch. Und er hat gesagt, hey, der Herr hat mir es gesagt, ich bleibe dort dran. Er hätte doch können sagen, nein, ich wollte nur ein Gartenhaus bauen und das Projekt ein bisschen umändern. Wir lachen jetzt, aber in unseren Gedanken sind wir mega schnell dort. Ich probiere es jetzt doch noch auf einen anderen Weg. Oder die Rahab, die geglaubt hat. Und nicht zu den Juden gehört hat, die geglaubt hat und ihr wirklich nicht zustande gekommen ist, die wäre es. Wo wirklich gerettet worden ist. So wie auch eine Ruth, die einfach geglaubt hat und gesagt hat, das will ich. Und ich habe einfach so für mich gemerkt, ich will wirklich auf das setzen. Sagen, hey, egal was, ich setze auf die Karte. Es ist manchmal im Leben, können wir auf mehrere Karten setzen oder alles nur noch auf eine. Und ich merke, ich will das wirklich einfach in meinem Herzen. Alles auf die eine Karte setzen, hey, ich glaube, weil ich glaube, dass ich nicht schande werde. Irgendwie in einem Gebiet auf meinem Leben, ich glaube, dass der Herr noch eine Lösung hat. Und wenn ich dort wirklich dranbleiben, hat es natürlich auch in Fragen noch jemand gesehen, so, was auch immer. So ist die Situation, was könnte. Aber in mir weiss ich, der Herr hat versprochen, ich werde nicht schande werden, wenn ich bei ihm dranbleibe.
Ja, ich werde das gerade aufgreifen. Wir haben natürlich die Verse, die Worte angesprochen, aber ich belasse ganz gerne bei dem, was Miri gesagt hat, zu diesen Begrifflichkeiten. Ich möchte aber mit euch jetzt anschauen, wo der Unterschied ist zwischen denen, die an den Stein glauben und denen, die nicht an den Stein glauben. Das sind Verse 7 und 8. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Es ist immer eine Entscheidung in unserem Herz. Immer wieder. Für was entscheide ich mich? Welchen Weg wähle ich? Glaube ich dem und werde nicht schande? Oder glaube ich nicht und bin auf Anfang an ein Verderben gewidmet? Ja, das ist mir wichtig, es ist ganz, ganz ein klarer Kontrast. Und das Interessante ist, und das finde ich auch noch spannend, das mit dem sich am Stein stossen, ist mal grundlegend natürlich ein Thema. Ganz grundlegend. Glaube ich an Jesus Christus oder glaube ich nicht dran? Und nachher, für mich gibt es aber noch die feinere, subtilere Variante von, ja, wenn ich mich mal entschieden habe, glaube ich dir alles, was er gesagt hat. Oder tue ich für gewisse Bereiche meine eigenen interessanten humanistischen Philosophien darlegen und stoße mich nachher sogar als Christ am Wort Gottes an gewissen Aussagen. Weil sie mich wirklich herausfordern. Und ich weiss, wenn ich mich als Christ an gewissen Aussagen vom Wort Gottes stoße, bin ich auch dort am Verderben geweiht. Nicht, dass ich verloren gehe. Für mich geht es dann in das hinein, dass ich nachher anstatt mit dem Wort Gottes mit Stroh und Holz Pfaffen bauen. Und von dessen wird, wenn es jeden ist, wird das Feuer erweisen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. 1. Korinther 3, 5, folgende. Oder? Und wenn ich mit Stroh und Holz baue und Feuer kommt, dann muss man kein Prophet sein und kein Wissenschaftler, um zu wissen, dass das in die Hose geht. Da braucht man keine Ausbildung. Da lernt man, wenn man 10 war und irgendwann schon Dummheit gemacht hat, dann weiss man, Stroh brennt wirklich gut. Und Holz auch. Oder? Das ist das, wenn wir uns daran stossen als Menschen, als dass wir daran glauben. Und das ist mir wichtig. Das ist jetzt wichtig für die, die Jesus Christus kennen, was hier 99,5% der Menschen betrifft, hinten hocken. Wenn wir glauben und uns gleich am Wort Gottes stossen und denken, ich finde einen besseren Weg, sind wir dort auch einem Verderben gewidmet. Das wird kein fruchtbarer Weg sein. Es wird kein fruchtbarer Weg sein, es tut mir echt leid. Da kann ich nichts dafür. Ich habe nicht ich entschieden, zum Glück bin ich schön froh. Und ob es fruchtbar ist, entscheiden auch nicht ich. Das ist mir auch wichtig. Aber es ist nicht fruchtbar. Oder? Und darum, auf welche Karte setze ich? Setze ich auf den Eckstein und glaube ich dem Wort Gottes alle Lehre. Ich habe vorhin gelesen, alles ist gut zur Unterweisung zurecht, und so weiter. Und der Kontrast ist extrem. Und wir haben sehr viele interessante Verse und Worte gehabt zum Thema Unwissenheit, nichtiger Wandel nach der Väter Weise, wo der andere Weg, den wir als Menschen, wenn wir den Herrn nicht kennen, wirklich aufzeigt. Und mir ist wirklich etwas wichtig, ganz speziell, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die den Herrn noch nicht kennen. Sie können uns nicht sehen. Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Sie können uns nicht sehen. Es nützt nichts, wenn wir sie wegen dem verurteilen. Dürfen wir übrigens gar nicht. Nur ein kleiner Hinweis. Aber es hilft uns im Verständnis mit dem Umgang. Sie stoßen sich am Wort Gottes, und zwar grundlegendst. 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wie selig werden, ist eine Gotteskraft. Und das ist der Unterschied. Es ist Torheit, für es ist töricht, das macht keinen Sinn, es ist Und so ist es für sie, solange sie nicht sich für Jesus Christus entschieden haben, den Geist Gottes bekommen. Sie können es nicht sehen. Und es ist wichtig, dass wir dort mit Gnade und Barmherzigkeit mit ihnen umgehen. Weil wir sind alle auch mal dort gestanden. Wir haben es auch mal auch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Und das ist wichtig. Das nützt uns nichts, wenn wir die Welt verurteilen, oder die Menschen in der Welt. Die Welt verurteilen ist ironisch, aber die Menschen in der Welt verurteilen ist nicht gut. Wenn wir sie verurteilen, ist keine Ahnung. Aber, gerade weil sie keine Ahnung haben, ist es extrem wichtig, dass wir wissen, von was wir reden. Und entsprechend so unterwegs sind. Der Unterschied ist riesig von dem her. Und jetzt möchte ich noch eine Formulierung bewusst noch ein bisschen erklären, weil die kann einem schon noch so ein bisschen herausfordern. Und zwar, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Okay. Das kann jetzt eine Herausforderung sein. Da gefällt mir die Formulierung von der Neuen Genfer gut, wo das ein bisschen besser ausdrückt, was der Hintergrund ist, wo das entsprechend noch anschauen. Oder? Ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem es zu Fall kommen, sie stoßen sich an diesem Stein, wie es auch bestimmt ist, denen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Es ist wichtig. Es ist also nicht so, dass Menschen gar keine Chance haben, gewisse, weil sie bestimmt wären zum Verderben. Das ist nicht das Gleiche. Es ist aber eindeutig bestimmt, dass wer nicht glaubt, verloren ist. Das ist definiert. Das ist sicher fix so. Da gibt es keine Diskussionen darüber. Das heisst, die nicht wollen glauben, sind definitiv verloren. Das ist so. Das heisst aber nicht, dass im Vorhinein klar war, dass dir, die da hocken und die ein paar andere 1000, 100.000 Millionen Menschen als vorher ausgelesen waren, dass sie dazugehören und die anderen nicht. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Herz. Aber es ist, das ist wichtig, die Formulierung definiert ein biblisches Axiom. Ja, was ist ein Axiom? Jetzt wird es ganz gut. Ein Axiom ist eine mathematisch grundlegende Festlegung, die einfach gilt und nicht verändern kannst. Ein biblisches Axiom, das heisst, es ist definiert und nicht veränderbar. Es ist ganz klar, wer nicht glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er unsere Rettung ist und dass wir ihn brauchen, dass wir das Leben richtig schalten, ist verloren. Das ist ein biblisches Axiom, das ist fix und fest. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Alles versöhnen tun wir den, sorry, gibt es nicht. Entweder glauben wir es oder glauben wir es nicht. Oder? Und das ist wichtig. Das ist eine Festlegung. Darum heisst es hier näher so, wie es ihnen bestimmt ist. Oder? Das heisst, wenn sie nicht wollen glauben, ist ihnen bestimmt, dass sie verloren gehen. Das ist wichtig, das ist so. Wenn sie es noch nicht wissen, ist wieder etwas anderes, wenn sie aber nicht wollen. Wenn sie nicht wollen, dann weiss sie nicht. Das können wir nicht auslesen, das ist nicht unsere Entscheidung. Wir können nicht entscheiden für andere Menschen. Manchmal würden wir gerne, aber glaubt mir, seid froh, könnt ihr es nicht. Seid ganz froh, könnt ihr es nicht. Von dem her, wenn sie jetzt wozu sie auch bestimmt sind, dann sind sie bestimmt, weil sie nicht glauben, dass sie verloren gehen. Das ist das, was hier steht. Das ist wichtig. Nicht vorher ausgewählt. Aber es ist von Grund auf definiert, wie der Weg läuft. Und der ist nicht veränderbar. Darum sage ich, das ist eine Festlegung, die der Herr gemacht hat. Weil die Bibel nicht geschrieben für uns, dass wir es wissen. Ja. Wenn wir uns entscheiden, auf den Eckstein zu bauen und zu glauben, dann haben wir eine ganz, ganz geniale Verheißung. Die Aussage im Vers 9, oder? Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das sie verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und über diesen Vers möchte ich noch einen Haufen Gedanken mit euch teilen. Weil das ist ein ganz, ganz genialer Vers, eine unglaubliche Verheißung, die in diesem Vers entsteht. Und der gilt, dem gilt der. Allen, die Jesus Christus glauben. Das ist mir jetzt wichtig. Oder? Auserwählt haben wir vorhin gesagt. Auserwählt wissen wir zwischendurch, was es ist. Wir sind auch auserwählt. Und wir sind auserwählt, weil wir an den glauben, der auserwählt ist. Interessant, hä? Jesus Christus ist auserwählt. Und wenn wir auf ihn bauen und ihn glauben, sind wir auch auserwählt. Rausgerufen. Separiert und gehören dazu. Von dem her. Die königliche Priesterschaft. Also, wir sind Teil von einem gewaltigen Reich. Wir sind Teil von einem gewaltigen Reich. Das Reich Gottes ist wirklich gross auf dieser Erde. Es wird immer grösser. Und wir sind nicht. Das ist richtig. Was haben wir für eine Stellung in diesem Reich? Wir sind nicht Knechte in diesem Reich. Wir sind Söhne und Töchter. Und diese Stellung im Reich, ist absolut genial. Wer will schon nicht Sohn oder Tochter von einem grossen Herrscher sein. Und das ist unlustig jetzt. Ich hatte auch so einen menschlich schrägen Gedanken, einen funny thought gehabt. So einen komischen, lustigen Gedanken. Wenn wir menschlich schauen, wenn wir schon Teil von einem Königreich sind, menschlich gesehen, würden wir doch gerne mal auch schlussendlich alles erben und die Königreichsherrschaft übernehmen, oder? Also zumindest auf Erden ist es so. Ein bisschen menschlich, ist so. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich in einem Königreich von einem perfekten König unterwegs bin, dann möchte ich doch, dass die Herrschaft von diesem König möglichst lange her hat, weil es so mässig gut funktioniert. die hier, die geht ewig. Also müssen wir nicht Stress haben, dass wir irgendeine Aufgabe müssen übernehmen müssen. Glauben wir es. Wir sind absolut komplett unfähig dazu. Und gleich sind wir Söhne und Töchter. Ich finde das absolut gewaltig. Das ist eine gewaltige Aussage, die wir hier haben. Wir sind königliche Nachkommen vom Vater im Himmel. Söhne und Töchter mit dem Erbrecht. Und das haben wir übrigens gehabt, es ist kein Erbe. Wir haben über das Erbe ausführlich diskutiert. Auch im Zusammenhang mit dem 1. Petrusbrief bereits. Oder? Das Erbe ist riesig, das ist gewaltig. Und das lässt uns als gut kommen. Oder? Und es war schon lustig, ich habe mal mit jemandem ein Gespräch gehabt, der hat ein Buch gelesen, wo jemand einen interessanten Gedanken, sagen wir so, verfolgt hat, oder? Dass gewisse Leute mehr in der Arbeitswelt arbeiten sollen, das wäre mehr die Königliche, und die anderen sollen mehr in der Priesterwelt arbeiten, im Dienst arbeiten, das wären die Priesterlichen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ein interessanter Vers, ich gebe dir hier eine Bibelstelle dazu. Jetzt lösen wir die schnell auf. Warum sollten die einen mehr im Reich Gottes sein, als Diener im Reich Gottes, die anderen mehr in der Welt? Ihr seid die königliche Priesterschaft. Oh, jetzt hast du beides. Jetzt wird es ganz schwierig zu sagen, mehr König oder mehr Priester. Ich finde das gewaltig. Wir haben beides. Das heisst, und du hast hier auch, wenn du das anschaust, König und Priester. Und wir sind gerade am Lesen von der 2. Chronik. Dort hat es auch ganz interessante Bibelstellen bei guten Königen, wo es ein paar wenige gehabt. Ich sage euch, lassen wir das. Spannend, aber tragisch zum Lesen manchmal. Dann hat es einen gegeben, namens Josaphat. Und der ist hergegangen und gesagt, er will das Richteramt wieder einsetzen. Und hat einerseits über die königlichen Elemente einen Stamm von Leuten gesetzt und über die priesterlichen Elemente die Leviten. Und an beiden Orten Richter eingesetzt für königliche, sagen wir, weltliche Fragen und geistliche Fragen, um die zu beurteilen, Streitfälle anzuschauen. Und wir hier, wir haben jetzt daraus, die königliche Priesterschaft, haben wir ein doppeltes Recht in seinem Reich. Weil der Herr gibt uns mit seinem Wort nicht nur die Weisheit fürs Leben, sondern auch die Weisheit fürs praktische Leben, sondern auch fürs ewige Leben. Wir bekommen beides im Wort Gottes. Die Instruktionen für Sachen für einen Ewigkeitswert und die Instruktionen für Sachen, ja, wie lebe ich denn mein Leben richtig auf dieser Erde? Beides haben wir, oder? Beides gibt es der Herr. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Das heisst, wir sind Erben, wir haben einen königlichen Status und wir sind erst noch Priester. Das heisst, wir können sogar für andere einstehen und für andere bitten. Zum Glück müssen wir nicht für andere opfern, das hat Jesus Christus gemacht. Aber was wir können machen, wir können für andere bitten und wir können auch, das dürfen wir, anderen Vergebung zusprechen, wenn sie es wollen. Wenn jemand Vergebung will, können wir sagen, dir ist vergeben. Alles natürlich nur auf der Grundlage vom perfekten, echten Jesus Christus. Aber das dürfen wir. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, lass, ich brauche Vergebung, sage ich also, bitte zum Herrn. Und dann kann ich diese Stelle von dort nehmen, zu sprechen, dir ist vergeben. Dürfen wir. Darf jeder. Sind nicht hier nur die Leute angesprochen, die irgendwelche Leitungsverantwortungen haben. Das ist mir wichtig. Gell? Er schreibt hier an alle. Der Adressat, das Oberstoben, ist ja eindeutig gewesen, oder? Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verschreut wurden zwischen Rut und Rüb und überall. Und damit die auserwählten Leiter, was auch immer. Ob schon natürlich das Leiterschaftsprinzip gelebt hat, keine Frage. Aber die auserwählten Fremdlinge, die überall leben, also das heisst, gilt für euch alle auch. Das ist eine Priesterschaft, der königliche Status, der gilt für euch. Oder? Wenn wir auf Jesus Christus bauen, das ist wichtig. Ganz wichtig. Von dem her. Und jetzt geht es weiter. Das heilige Volk. Über heilig haben wir auch schon ausführlich diskutiert, was heilig heisst. Das möchte ich nicht ausführlich wieder, aber heilig heisst Menschen, die einfach Gott ähnlicher werden wollen. Das heisst heilig. Nicht perfekt, alles im Griff, alles richtig. Nein. Heilig heisst, ich habe meine Richtung so eingeschlagen, dass ich einfach Gott ähnlicher werden will. Und ich will hören, wenn er etwas sagt. Das ist heilig. Ist nicht so kompliziert dann plötzlich, oder? ob schon so wahnsinnig gross wirkt, ist das das, was heilig bedeutet. Ich will das hören, was der Herr sagt, und entsprechend tun. Das Volk des Eigentums. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Gott hat irgendeine lustige Entscheidung getroffen im Alten Testament. Er hat gesagt, das Volk Israel ist mein Volk. Warum das Volk Israel? Ich habe keine Ahnung. Er hat einfach gesagt, das ist mein Volk. Und wenn ihr die Geschichte vom Alten Testament kennt und schaut, was das Volk für ein Vorrecht hatte nachher gegenüber allen anderen Völkern und was passiert ist, wenn sich jemand am Volk Gottes vergangen hat, dann hätte ich unbedingt zu diesem Volk gehören. Das hat so einen privilegierten Status gehabt. Bockige Bande nicht schön, das wir wissen es. Aber Gottes Volk. Und genau so ist es mit uns. Wir sind Gottes Volk. Und das heisst, es soll sich nachher niemand wagen, uns anzutasten. Der Herr sagt am Nord, ich hüte mein Volk wie mein Augapfel. Klar greift der Feind auch versucht, er hat wahnsinnige Schwierigkeiten mit dem Volk und wir merken es, und das ist gut so, er versucht sich zu wehren. Aber er mag nicht. Der Herr ist einfach stärker. Und das Volk Israel ist extrem viel angegangen worden. Oder? Wird immer noch angegangen, offensichtlich. Aber es wird nie untergehen. Gott wird es nie zulassen. Nie. Ganz genau gleich bei uns. Wird er nicht machen. Wir sind sein Volk. Und haben unglaubliche Vorrechte das. Unglaubliche Vorrechte. Das heisst, das ist das beste Volk, das kannst du dazugehören. Da ist Schweizer sein Dreck dagegen. Und der rote Pass ist gut. Immer noch, momentan. Immer noch wahnsinnig gut drin. Aber es ist ein Dreck gegen die Volkszugehörigkeit. Und die will ich. Ich bin gerne Schweizer, aber ich bin noch viel lieber Teil vom Reich Gottes. Viel lieber. Das ist mir wichtig. Das ist eine Aussage. Wenn ihr den Vers lest, was dort anders drinsteht, ist gewaltig. Jetzt kommt auch gleich eine Herausforderung, oder? Dass sie verkünden sollte. Gehört jetzt halt einfach gleich dazu. Was soll man verkünden? Die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Und das ist eigentlich wirklich nicht schwierig. Die sollen nicht verkünden, was ihr nicht erlebt habt. Die sollen nicht verkünden, was ihr irgendwo mal gehört habt. Sondern die sollen die Wohltaten verkünden von dem, der euch berufen hat. Welche Wohltaten? Ja, all das Gute, was ihr schon erlebt habt mit ihm. Und da hat jeder eine Riesenliste, das weiss ich. Und die geht es darum zu erzählen und nicht irgendetwas anderes. Das, was der Herr uns gut da hat, tut und für uns bereit gemacht hat. Das ist das, was wir verkünden sollen. Alles andere ist sowieso nichts wert. Selbst wenn wir probieren, und warum sage ich das? Warum darf ich das sagen? Ich darf das einfach sagen, weil ich das will. Nein, sicher nicht. Warum sage ich das? Das, was wir erlebt haben, hat einen ganz speziellen Status. Offenbarung 10, Vers 12 heißt, sie haben aber überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und das Blut des Lammes. Das Wort vom Zeugnis, von den Wohltaten überwindet. Plus kommt noch dazu, das, was wir selber erlebt haben und wir selber kennen, das wird niemand widerlegen und niemand wegnehmen können. Aber wenn ich von irgendjemand anderem etwas erzähle, dann kann es ziemlich in die Hose gehen. Die kennen garantiert die Geschichte schon, weil die hätten gehört von mir irgendwann, von den sieben schönen Kephas, wo sieben Söhne waren, von einem Priester, der gefunden hat, sie tun jetzt mal im Namen Jesu ein bisschen Dämonen austreiben, oder? Und die sind gegangen und haben sie zu ihm gesagt, der wirklich grob unterwegs war, der wirklich richtig besessen war, gesagt, wir befehlen dir im Namen von dem Jesus Christus, dass du jetzt die Dämonen müssen gehen. Und er sagt, wer seid ihr überhaupt? Jesus Christus kenne ich. Von Paulus weiss ich auch. Aber wer die sind, weiss ich nicht und hat sie bodenböse abgeschlagen. Verzählt nichts, was nicht wirklich aus eurem Herz kommt. Lasst es einfach sein. Das ist übrigens, wenn ihr so sagt, eine extreme Entlastung. Dann müsst ihr es wirklich so sehen. Dann müsst ihr nichts erzählen, was nicht wirklich im Herz ist. Und wenn nichts drin ist, könnt ihr nichts erzählen. Bad luck, aber ich weiss, es ist überall etwas drin. Erzählt, was in euch im Herz ist. Die Wohltaten Gottes, die euch berufen hat. Erzählt die. Alles andere könnt ihr lassen. Was ihr gehört habt und nicht Fleisch geworden ist euch selber, lasst es lassen. Geht nicht sagen, der Marc und Miriam haben gesagt. Hey, das haben wir viel gehört, Leute. Das ist jetzt kein ironischer Satz. He? Was wir gesagt haben, haben wir gesagt. Das ist richtig. Aber was ihr sagt, ist, was ihr sagt. Und ihr müsst nicht sagen, was wir gesagt haben, sondern ihr müsst sagen, was in eurem Herzen ist. Was ihr von dem schon habt können und etwas daraus machen, das sollt ihr erzählen. Weil sonst ist genau das. Und er hat gesagt, ja, aber den kenne ich nicht. Und dann ist er abgewechselt. Ja, aber der hat doch keine Ahnung. Wenn es in deinem Herz ist. Wie will jemand das, was in deinem Herz ist, nehmen? Kann er ja nicht. Aber wenn es nur in deinem Kopf ist und du es mal gehört hast und einfach weitergehst, dann kommt der Find und raubt es. Also erzähl nicht, der Marc und mir haben gesagt. Ist eigentlich schön. Aber erzählt die Wohltaten Gottes, wo der Herr in eurem Herz schon greifbar gemacht hat. Und da wird niemand etwas dagegen sagen können. Und ihr müsst auch nicht machen, was wir sagen. Das ist wichtig. Das ist ein kleiner Input, um einfach jetzt kommt, ich muss einfach loswerden. Das ist mir so wichtig. Macht das, was in eurem Herz ist und sagt das, was in eurem Herz ist. Alles andere bringt keine Frucht. Es bringt nur das Frucht, was wirklich in eurem Herz hockt, wo der Herr schon etwas hat davon zu tun. Lieber so viel von dir. Da, seht ihr es. So viel von deiner Pflanze erzählen, als so viel von Pflanzen von einer anderen. Erzählt von eurer Pflanze. Erzählt von eurem Glauben. Erzählt von diesen Wohltaten, dass ihr lebt. Dass ihr lebt und wachset. Auch wenn nur langsam. Ich wachse immer langsam, ich weiss es. Oder? Erzählt von dem. Das, dass ihr verkünden sollt. Verkünden sollt. Hä? Nicht, aber nicht einfach macht nichts, sondern macht es. Verkündet die Wohltaten Gottes, die euch berufen hat. Und von wo hat er euch berufen? Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Das ist aber ganz, ganz spannend. Es ist interessant, ich habe mir in letzter Zeit viel über das Gedanken gemacht. Ich weiß nicht warum. Euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jetzt, was ist Finsternis? Was ist Finsternis? Ich bin mal nachschauen. In Wikipedia, ist immer so spannend, dass ihr schreibt, über Finsternis. Jetzt, Achtung. Finsternis wird beschrieben als Abwesenheit vom Licht. Und nachher, wenn du schaust, Dunkelheit. Bei Dunkelheit gibt es gar keine Definition. Sondern es wird gerade auf Helligkeit verwiesen. Finsternis lässt sich nicht direkt definieren. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz extrem Spannendes. Das müsst ihr euch also wirklich mal überlegen und im Kopf durchgehen. Finsternis ist nicht existent. Finsternis ist einfach leer. Es ist nur das Licht, das definiert. Finsternis ist nur indirekt etwas. Das ist nämlich das Fehlen vom Licht. Das ist etwas ganz Spannendes. Der Herr hat Finsternis und Licht geschieden und hat gemerkt, Finsternis, was ist dort? Es fehlt einfach vor allem etwas, und zwar das Licht. Und gleich brauchen wir die Ruhe. Wenn wir die Pflanzen brauchen, sie zum Teil. Oder? Finsternis aber, wie sie hier ist, ist eine absolute Leere. Finsternis ist eine absolute Leere, wo einfach nichts da ist. Und wir sind vom Nichts ins Licht gekommen. Und vom Nichts ins Leben hat er uns berufen. Und das ist das Interessante, wo man ja sagt, wenn jemand sich bekehrt, wird sein Geist lebendig. Vorher war nichts. Und jetzt wird er lebendig. Und wenn du dir überlegst, das ist ganz eine ganz extreme Situation, eigentlich Finsternis. Und Finsternis, wenn es wirklich finster ist, der wisst, wie es ist, dann sind wir komplett verloren. Wenn wir in einen finsteren Raum gestellt werden, wo du wirklich nichts siehst, und kein Licht hast, wirklich die komplette Abwesenheit von Licht, du fühlst dich komplett verloren. Aber mir geht es so, ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Wenn du wirklich gar nichts siehst, wenn du gar nichts siehst, nur schwarz ist. Nicht einmal, weil jetzt so, habe ich immer noch gewisse Dinge, oder? Gewisse Lichteffekte. Finsternis ist einfach schwarz. Und es ist nichts, es ist leer. Und dort sind wir alle mal gewesen. Und das ist der Zustand der Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Und sie versuchen, sich irgendwelche Lichter anzuzünden, und es geht einfach nicht. Jesus Christus hat uns von dem Nichts, von dem Leeren, von dem Nicht-Dasein vom Licht ins Licht gebracht. Finsternis ist einfach wirklich nur definierbar durch das Gegenteil. Und es gibt ja kein Gegenteil, das ist interessant. Kalt und warm sind ja Gegensätze, oder? Finsternis und Licht sind nicht Gegensätze. Wenn etwas kalt ist, ist es kalt. Wenn etwas warm ist, ist es warm. Wenn etwas gross ist, ist es gross. Wenn es klein ist, ist es klein. Wenn es aber finster ist es nicht einfach finster, sondern dann fällt das Licht. Und beim Grossen kann ich sagen, es fällt das Kleine. Und beim Dicken fällt nicht das Dünne. Aber beim Finsternis und Licht fällt einfach etwas auf der einen Seite. Es ist nicht ein Gegensatz. Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht, sondern Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und von dem her, eine Definition von Finsternis geht nur indirekt. Mit gross, klein, dick, dünn, lang, kurz, wüst du schön, das ist subjektiv, aber das ist auch, oder? Irgendwie da. All die Gegensätze sind definierbar. Als eigenständige Positionen, Finsternis ist nicht definierbar. Sondern nur über das Licht kannst du Finsternis definieren. Das ist für mich ein ganz trauriger Zustand. Das ist, was ich so krass finde, oder? Das ist nicht einfach klein statt gross. Sondern es ist einfach nichts statt Leben. Und von dem sind wir da reingekommen. Oder? Wenn wir an Jesus Christus glauben und er unser Fundament ist. Und von dem ist es für mich schon die Kernaussage im Ganzen innen. Jesus Christus, der Eckstein, und wer an den Eckstein glaubt, wird nicht Schande werden, sondern wird weiss nicht was für Verheißungen haben. Glauben wir an den Eckstein, und zwar nicht nur mal Ja Christus oder Nein Christus, sondern glauben wir an den Eckstein, wenn es ums Leben geht als Christen. Was sagt der Herr zu mir? Wie ein Leben als Jünger Jesu Christi soll laufen? Und stell dich auf das ab. Und dann werden wir noch mehr Licht bekommen. Weil es gibt noch Orte in unserem Leben, wo noch nichts ist. Das wisst ihr selber. Es gibt Orte, wo noch nichts ist. Und dort ist es ganz finster. Aber auch dort kann der Herr Licht bringen. Und das ist sein Ziel. Amen.